Ja, Kunst schafft Welt neu, ist ein Zitat, lieber Uli. Ich bin hier in der Akademie Faber-Castell in Stein im Büro vom Uli Rotfuß. Uli, was ist Kunst? Was ist eigentlich Kunst? So fangen wir an.
Ach, jetzt kommt doch mit der schwierigsten Frage gleich am Anfang. Was ist Kunst? Kunst. Könnte ich jetzt ganz weit anfangen? Ich antworte jetzt mal so aus dem Bauch raus und würde sagen, Kunst hängt sehr stark mit dem Anspruch an, den man an sich selbst hat. Zum einen, wenn ich Kunst schaffe, welchem Anspruch mache ich Kunst? Ne? Ja. Will ich das nur für mich machen? Ja. Zum Beispiel, ich schreibe einen Text. Mhm. Literatur ist ja auch Kunst. Ich schreibe einen Text, mache ich den nur für mich, schiebe den in die Schublade rein und da bleibt er jetzt erstmal. Mache ich ihn nur für die Familie? Mhm. Oder will ich das verkaufen?
Genau, schreiben ist ja dein Ding, ne? Du schreibst ja, bist ja bei, wie heißt es, Die Kogge, ja. Europäische Autorenvereinigung, ein genau. Verein. Ja. Was ist Die Kogge? Was ist
das? Also da bin ich seit über 10 Jahren Präsident von der Europäischen Autorenvereinigung Die Kogge. Das ist ein Zusammenschluss, ein internationaler Zusammenschluss von Autoren.
International?
Fokussiert auf Europa, deswegen europäische. Aha. Also wir haben etwa insgesamt rund 150 Mitglieder. Mhm. Aus auch etwa 15, 16 verschiedenen Ländern Europas. Natürlich, da Geschäftsstelle, Gründung und so weiter vor inzwischen fast 100 Jahren war, das war 1923 in Bremen. Fokus eher auf Deutschland, deutschsprachige Länder. Und je weiter es rausgeht, umso mehr nimmt es ab. Aber wir haben Mitglieder in Frankreich, in Benelux, in Nordeuropa, in Südeuropa, in der Türkei, bis hin in Kaukasus. Und ursprünglich gegründet als ein Freundschaftsbund zwischen Autoren. Man kann sich vorstellen, 20er, 30er Jahren hat es natürlich noch eine ganz andere völkerverbindende Bedeutung gehabt als heute. Oder vielleicht hat es das auch heute wieder in Zeiten, wo Europa in irgendeiner Form auseinanderzufallen droht. Also wir haben auch Mitglieder in Polen, in Tschechien, in Ungarn, in Ländern, wo ja im Moment eher rechtsgerichtete Regierungen an der Macht sind, die auch den freien Geist kritisch sehen und oft auch unterdrücken. Mhm. Auch da haben wir natürlich eine gewisse Funktion, beizustehen, Kontakte zu halten, aber nicht so sehr wie der internationale PEN, das ist die andere große internationale Autorenvereinigung, die sich wirklich kümmert um inhaftierte Autoren und da Programme aufsetzt. So sind wir nicht. Wir haben jährlich Jahrestagungen, einmal im Norden von Deutschland, in Minden, noch Westfalen gerade so, aber an Niedersachsen dran und einmal jetzt, seit ich hier in Stein bin, in Franken auch einmal im Jahr, im Wechsel machen wir das, wo wir uns eben treffen, da kommen immer so 30, 40, 50 Autoren aus ganz Europa und zum bestimmten Thema wird miteinander gesprochen und auch in öffentlichen Veranstaltungen aufgetreten, sodass einfach vielfältigste Kontakte stattfinden, dass es Publikationsprojekte gibt im Ausland. Also von mir wurde ein Buch in Ungarn zum Beispiel veröffentlicht.
Okay, dann übersetzt.
Übersetzt, ne, über eine Bekanntschaft aus der Vereinigung heraus.
Ich glaube, wir dürfen nicht so an den Tisch hinkommen, sonst wackelt es hier.
Ja. Also eine spannende Aufgabe, natürlich auch mit ein bisschen Geschäft und Arbeit verbunden, aber macht Spaß, einfach so international dann auch Autoren zu kennen. Es ist die einzige internationale Autorenvereinigung mit, die in deutscher Sprache funktioniert, also wo die Autoren alle auch so weit Deutsch können müssen, um an Diskussionen zu folgen, um Schriftverkehr auf Deutsch führen zu können. Und da gibt es doch international gesehen auch recht viele, die Deutsch so weit gelernt haben, dass sie das machen können.
Sind da Podcaster auch dabei? Gibt es da Leute, die einen Podcast haben?
Wir haben jetzt nicht bewusst. Blogger sind dabei, Blogger, das weiß ich. Okay. Blogger, es geht ja um Schreiben.
Ja, es geht um Schreiben.
Wie wir gerade drüber gesprochen haben, weniger.
Ja, das Schreiben hat ja den Vorteil, man schreibt was, denkt drüber nach, verbessert es vielleicht. Ne? Wenn wir uns jetzt hier so unterhalten, dann ist es ja, dann ist es so, ne? Wir schneiden ja nichts. Ne?
Ja, und wenige sprechen so, dass es druckreif ist. Ne?
Ja, wenige sprechen, ja, stimmt.
Ja, es gibt Leute, aber wenige sprechen so, dass es druckreif ist. Da muss man immer was korrigieren. Es gibt natürlich inzwischen Möglichkeiten, ne? Wenn ich mein Handy da habe, da habe ich eine Diktierfunktion, da kann ich, wenn ich jetzt Gedanken habe, das auch aufdiktieren und nachher praktisch mir ausdrucken und kopieren, beziehungsweise im Computer dann kopieren. und entsprechend korrigieren und dann das weiterverarbeiten. Also sowas wird inzwischen von allen Schriftstellern, von den meisten Schriftstellern genutzt.
Ist ja im Prinzip auch wie Kunstschaffen, ne? Also ja. Schriftstellerei ist Kunstschaffen. Ist schöpferisch und in dem Moment, wo es schöpferisch ist, könnte man uns jetzt auch über die Künstlersozialkasse unterhalten, weil da geht es ja nur um, wenn es ein schöpferischer Beruf ist.
Ja, Schriftsteller können, wenn sie das hauptberuflich machen, in die Sozialkasse gehen, Künstlersozialkasse,
Und jetzt hier an der Akademie Faber-Castell ist ja, ich sage mal, Kunst ein Thema, aber auch Design. Und da ist ja die Schnittstelle fließend, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja. Design ist ja vielleicht, korrigier mich bitte, ne, aber ist Design, in dem Moment, wo ich eine Auftragsarbeit habe, ist es Design und in dem Moment, wo ich das mache, um mich auszudrücken oder etwas beizutragen oder was zu verändern in der Welt, ist es vielleicht dann Kunst, oder?
Ja, vielleicht muss man es noch differenzierter sehen. Also auch ein Designer, ein Top-Designer, sage ich mal, hat einen Anspruch natürlich, dass er schöpferisch tätig ist, dass er was gestaltet, dass er auch vielleicht seinen Stempel in irgendeiner Form der Welt aufdrückt. Das ist ja wie beim Architekten, der auch ein Stück weit Künstler, Gestalter sein muss. Wichtig ist natürlich, dass das Design anwendungsbezogen ist. Also ich kann was damit letztlich machen. Ich kann, mache ein Produkt, mache eine Produktgestaltung zum Beispiel. Ja. Oder ich entwerfe eine Brücke oder ein Hochhaus, das halt auch ästhetisch schön aussehen soll. Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel, kann man natürlich dazu stehen, wie man will, kann es schön finden, kann es hässlich finden, aber es bewirkt was. Ne?
Genau.
Und insofern hat jeder Designer natürlich auch so eine hochgestalterische Komponente, entsprechend empfindlich sind auch viele natürlich. Und das ist im Extrem natürlich bei Künstlern noch so. Die reine Kunst ist ja eigentlich nicht zweckgebunden. Ne?
Ja.
Also auch die, wenn man die ganz großen Künstler anschaut, da die malen dann zum allergrößten Teil auch nicht für ein Publikum, sondern einfach für sich selber und haben auch keinen Verkauf zunächst mal im Blick, Sinn. Ne, im Sinn, sondern treffen vielleicht im besten Fall irgendeinen Zeitgeist und werden dadurch berühmt.
Die Grenzen sind fließend.
Ne? Ja. Es gibt ja auch durchaus Künstler, die auch als Designer oder Architekten tätig waren. Gropius, ne? Bauhaus ist ja gerade in aller Munde mit diesen Häusergestaltungen, die sich aber sicher selbst auch als Künstler gesehen haben. Ne?
Genau, das waren Künstler, und haben halt aber auch Auftrags.
Insofern kann man schon sagen, dass du am Anfang gesagt hast, Kunst schafft Welt neu.
Ja, das habe ich von dir, ne? Das
hast du mal gesagt. Genau, da habe ich mal einen Artikel geschrieben.
Hast du einen Artikel geschrieben.
Jetzt kommt sie gar nicht mehr.
Jetzt kommt der Kaffee, vielen Dank. Das ist lieb, danke schön.
Bitteschön.
Schön, komm her.
Praktikantin.
Sehr gut. Wie ist der werte Name von der Praktikantin?
Eva.
Die Eva.
Ja,
also Eva. Danke Eva für den Kaffee. Wir hören jetzt ein bisschen was zum Rumrühren, ja? Also hier. Wir wollten ja ein paar Nebengeräusche haben. Ist ja auch da.
Ich kann das Fenster aufmachen. Wir sind hier an der Bundesstraße. Ne?
Wir machen wir mal spaßhalber. Ja? Was passiert?
Wir machen,
Mach mal auf hier. Wie heißt die B14?
Ist die B14 Richtung Ansbach. Direkt in Stein. Im Moment ist nicht so viel los. Manchmal, wenn sich hier, da verengt sich ja die Straße. Ne?
Ja.
Da vorne. Verengt sich die Straße. Und wenn dann zwei große 40-Tonner so sich ins Gehege kommen und da gegenseitig sich anhupen, das ist wie im Hamburger Hafen dann hier. Ne? Ja. Da denkt ihr, auf der Pegnitz fährt hier ein Riesenschiff runter, dabei sind das zwei Lastwagen, die sich nicht einigen können, wer eine Vorfahrt kriegt und wer nicht.
Ach so, das verengt sich von zwei auf eine Spur hier in Stein.
Genau.
Ne?
Hinter der Brücke, genau.
An der Stelle schöne Grüße an den Kurt Grönen. Ne? Aber wer kann jetzt hier das auch nicht breiter machen? Die Häuser sind historische Gebäude, da geht halt nichts.
Ja. Unterführung ist auch schwierig, ne? Durch den Fluss.
Nee, also ist wunderschön hier. Gell? Was haben wir hier vom Fluss da? Die Pegnitz,
glaube ich. Ich weiß, hier gibt es in Franken gibt's drei ähnliche Namen. Rednitz, Pegnitz und...
Aber das Rednitz kann man sich deswegen leicht merken, weil du es ja mit dem Reden hast, mit dem Schreiben und mit dem Reden, also ist die Rednitz.
Ne? Ja, aber schön hier, wir sind im vierten Stock und da sieht man, steht man eigentlich über der Straße, weil so hört man sie ja gar nicht, ne, wenn das Fenster zu ist. Und man sieht so über die Dächer von der Altstadt, von Stein und auf dem Fluss runter, Fachwerkhäuser. Das ist schon schön. Und so gegenüber sieht man die Firma Faber-Castell, Produktions...
Schornsteine stehen da, so richtig.
Produktionsstätten. Also für uns ganz angenehm. Wir sind Teil des Unternehmens Faber-Castell, sind wir auch froh drüber. Mhm. Aber dann vom Standort hierher in der alten Mine, also wo früher Minenproduktion war, außerhalb des abgegrenzten Areals. Das ist ganz angenehm.
Also hier wurden, oder werden immer noch Bleistifte?
Hier wurden auch, also wo ich jetzt Büro habe, da waren die Meisterbüros, drüben wurden auf allen Stockwerken Bleistiftminen hergestellt, oder für die holzgefassten Stifte die Minen, auch Buntstift, Farbstifte und so Geschichten.
Okay.
Und da hat man natürlich dann im Laufe der Jahrzehnte immer kleinere Maschinen nur gebraucht und vor allem auch viel weniger Leute. Und heute wird aber alles, was drüben verbaut wird, also alles, was an Stiften hier noch produziert wird, immerhin fast eine Dreiviertelmillion Stifte am Tag, muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Da werden die Minen nach wie vor im Haus gemacht, in den unteren zwei Stockwerken. Und die werden dann rübergebracht und weiter verarbeitet.
Wir müssen leider immer noch aufpassen, dass der Tisch nicht so wackelt. Ne? Das ist so ein, überträgt sich jedes Geräusch da. Ne?
Also gut.
Das kriegen wir hin. Ja, ich bin neulich da rausgelaufen unten, also hier aus der Akademie, und dann schaue ich so zum Fenster rein, und da war da wirklich jemand an der Maschine gestanden, hat freundlich gegrüßt, und da ging es um Bleistift.
Ja, um Bleistiftminen.
Mhm.
Minen. Und die Minen werden dann rübergebracht und dann kommen sie dann in den Stift rein, ne? So wie das dann so ist, in diese Brettchen und...
Das hat mein Opa immer gesagt, weil meine Tante hat immer gearbeitet, da war ich ein kleines Kind, und hat gesagt, da drin, dann der Hedi Bleistiftspitzen. Sie war da wahrscheinlich eine Fertigung oder irgendwas.
Wahrscheinlich,
ja.
Da hatten die natürlich noch viel, viel mehr Leute, da war halb Stein da beschäftigt, ne?
Naja, und Faber-Castell, ich meine, besser geht's ja nicht. Das sind ja Werkzeuge für Kreative, ne? Also wir reden über Kunst, also Kunst braucht auch Werkzeug. Ne?
Den Anspruch hat ja die Firma auch, Werkzeuge für die Kreativen herzustellen, und zwar auf hohem Niveau, also wirklich auch für Weltkünstler, die nutzen die Produkte.
Also Apple macht ja auch Werkzeuge für Kreative, ne? Oder ich
Gut,
sage mal, aber das sind elektronische vielleicht?
Elektronische und hier eher die analogen.
Analog.
Ja.
Und das Analoge hat trotz der digitalen Transformation offensichtlich eine sehr große Zukunft. Die Leute sehnen sich, glaube ich, auch nach dem
Analogen, es gibt, und da gibt es auch Untersuchungen inzwischen, es gibt doch zum Teil, ich möchte nicht sagen Rückwärtsbewegungen, weil die Leute bewegen sich ja nicht rückwärts,
sondern Strömungen,
die Digitalisierung, die ist ja auch nicht mehr zurückzuschrauben, will ja auch in der Form niemand.
Nee.
Aber es gibt durchaus so Parallelbewegungen, wo Leute, die sehr viel digital nutzen, das Händische tun, also mit der Hand arbeiten, und zwar kreativ mit der Hand arbeiten, mit guten Materialien als Ausgleich nutzen oder als Zusätzliches zu ihrer Berufstätigkeit. Also dann auch, es gab ja jetzt vor kurzem diesen Trend, Malbücher zu machen.
Ja,
und zwar auf gehobenem Niveau. Jetzt nicht nur was ausmalen, sondern auf gehobenem Niveau.
Mhm.
Das wird ein bisschen abgeflacht. Aber es gibt durchaus viele. Ich sehe es ja hier in der Akademie. Wir haben so ein Konzept, dass Leute berufsbegleitend bei uns studieren können. Mhm. Also am Wochenende studieren oder abends oder was auch immer.
Genau.
Und da haben wir dann durchaus schon Leute, die aus unterschiedlichsten, aber insgesamt anspruchsvollen Berufen kommen. Seien es jetzt Mediziner, Bankdirektoren, nicht alle, es gibt auch, sagen wir mal, die Hausfrau oder den Handwerker, der hierher kommt, aber ich sehe durchaus auch einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die aus höchst qualifizierten und auch anspruchsvollen Berufen kommen und das richtig genießen, hierher zu kommen und sich mal mit Farbe und mit Stiften Aquarellmalerei oder Ölmalerei austoben zu können, und zwar unter einer qualifizierten Anleitung natürlich, und auch Ergebnisse mitzunehmen und das dann so nebenher als vielleicht eine zweite Karriere aufzubauen. Haben wir einige.
Sieht man mal, wie wichtig Kunst ist auch für, ich sage jetzt mal, für die Seele oder für einen Menschen, dass er sich mal irgendwie aus Dinge, die er vielleicht in sich wo er versucht, sich auszudrücken. Also ob das jetzt Sprache ist oder Tanz oder einfach ein Stift als Werkzeug oder was überträgt, ne, oder Schreiben.
Ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen. Es gibt Leute, die nach dem Abitur oder nach der Schule wollten sie Kunst studieren, und da haben dann die Eltern gesagt, Mensch,
lern was Gescheites,
wo du dein Leben und auch später mal Familie damit finanzieren kannst.
Ja.
Ist ja auch nicht unrecht. Ne?
Ja.
Ein Dasein als Künstler, der davon leben will, das ist nach wie vor prekär und schwierig. Oft. Aber bei diesen Leuten ist es nie oder oftmals nie so ganz untergegangen. Und die haben den Traum eigentlich immer so mit sich getragen, und irgendwann, wenn es dann geht, wenn sie beruflich etabliert sind oder wenn Frauen Kinder haben und ein bisschen Zeit sich bauen können in der Familie oder wenn Leute, viele, wenn sie in Richtung Pensionierung gehen, dass sie sagen, jetzt habe ich meine berufliche Karriere hinter mir,
genau.
Bin vielleicht auch finanziell einigermaßen gesettelt,
ja.
Und jetzt
mache ich endlich
packe ich die neue Karriere nochmal an. Da haben wir mindestens, also seit ich hier bin in den 5 Jahren, 4, 5 Leute, die das so machen, die inzwischen bundesweit und darüber hinaus ausstellen, Bilder verkaufen und wirklich so eine zweite Karriere anpacken, auch mit der Unterstützung aus ihrem Berufsleben von bisher, mit Netzwerken, die sie haben, ja. Mit Fähigkeiten im organisatorischen Bereich. Die übernehmen dann oft auch gleich irgendwelche Funktionärsposten in den Künstlerverbänden oder sowas. Also echt klasse, wenn man das dann sieht, ne?
Ja, ich sehe auch hier tolle Sachen immer. Ich bin ja bei der einen oder anderen Ausstellung war ich ja, oder jetzt kommt auch wieder der Tag der schönen Künste, ne?
Ja, im Mai.
Im Mai, genau. Wo ja, also das sind ja zum einen jetzt hier wahrscheinlich Studierende an der Akademie, aber halt auch Künstler generell hier aus unserem Landkreis, die hier ausstellen. Und es gibt so tolle Sachen zu entdecken, ne?
Ja.
Genau.
Naja, und unterschiedlich, jetzt, also. Das, wir machen ja nicht genau. So eine Art Autobahnausbildung hier, sondern jeder wird in seiner künstlerischen Fähigkeit entwickelt.
Ausgeprägt, ne? Ja.
Entwickelt und kann sich weiterentwickeln. So, das macht ja Kunst aus, die Charakteristik von jedem Einzelnen. Nicht, dass man 2, 3 Bilder hier hängen hat und die könnten gerade von jedem sein, sondern jeder kann und darf seine oder seiner Person gemäß sich entwickeln.
Hervorragend. Das ist dann das, was man, wie du sagst, entwickeln. Oder ich gebe da dieses schöne Wort Ausbildung, wenn sich etwas ausbildet.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Also darum finde ich auch dieses Wort Ausbildung, was man jetzt ja kennt aus der beruflichen Bildung, durchaus zweigleisig.
Ja.
Ausbildung heißt ja vielleicht auch, ich habe die Ausbildung abgeschlossen und merke, naja, da hat sich nichts ausgebildet bei mir, weil das nicht mein Beruf ist.
Ja.
Ne? Also das habe ich
auch Ausbildung
schon erlebt,
heißt auch Fähigkeiten ausbilden, weiterbilden, vorantreiben.
Dass man merkt, naja, eigentlich
unterstützen.
Das ist gar nicht die richtige Richtung. Man kann ja auch mal sich dann einmal im Kreis drehen. Ne? Das schadet ja auch mal nichts.
Oder man muss auch Mut haben zu sagen, das ist nichts für mich. Haben wir ja auch hier Studenten, die jetzt ins Designstudium gehen, nach 2 Semestern sagen, also ich habe mir da ganz andere Vorstellungen gemacht. Ich habe mir nie vorstellen können, dass da BWL dazugehört oder sonst was.
Ja, ja.
Aber wenn man halt später auf dem Markt als Designer tätig ist, das sind ja oft kleinere Büros, 3, 4, 5, 6 Leute oder vielleicht sogar ganz allein, da muss man natürlich auch betriebswirtschaftlich denken und da Dinge ausbilden. Da kann man nicht nur hier schöne Bilder machen oder am Computer eine schöne Website gestalten. Ne?
Ja, Leidenschaft bezahlt keine Rechnungen, ne? Oder Leidenschaft bezahlt kein...
Also die Breite macht es da schon, das Gestalterische, das ist natürlich das Entscheidende, ne? Dass man einen Blick hat auch für Dinge.
Das ist ja manchmal so ein bisschen das Dilemma der Kreativen, die halt am liebsten einfach ihrer Leidenschaft folgen würden und dieses Monetäre da einfach vernachlässigen.
Ja.
Aber
es gibt natürlich auch Leute, die gern Künstler wären, aber gerade aufgrund der Diskussion, ne, ich muss auch irgendwie Geld verdienen, dann gehen sie in so angewandte Bereiche hinein, Design und so, obwohl sie eigentlich eher nur Kunst machen wollen. Ne?
Ja, genau.
Das gibt es natürlich vielfach.
Ja. Brauchen wir vielleicht doch das bedingungslose Grundeinkommen und dann kann jeder machen, was er will. Ich weiß es nicht.
Oder wie in der DDR früher, da war ja der Künstler angestellt, der hat dann richtiges Gehalt bekommen. Ne? Muss natürlich dann entsprechend regimekonforme Kunst auch liefern, sonst ist er rausgeflogen.
Okay.
Aber jetzt von der Absicherung her, nichts Besseres, ne?
Genau. Da war der Künstler angestellt und man hat halt den Rahmen vorgeben, also...
Ja.
Muss halt irgendwie, keine Ahnung, die Planwirtschaft toll zeichnen.
Der muss halt dann, weiß ich nicht, bei neuen Gebäuden entsprechend Sozialismus realistisch hier auftreten. Ne?
Das wäre doch mal was. Wir brauchen irgendwie 1 Million angestellte Künstler in Deutschland, oder? Wir machen so ein Künstlerstipendium der Bundesregierung.
Es gibt ja viele Stipendien, ne? Da muss man sich aber auch drum bewerben, die muss man auch kriegen. Es gibt auch Künstler natürlich, die sehr... ich sag mal, finde ich am Markt sind, also ich kenne Künstler, könnte jetzt gleich 2, 3 nennen in München oder so, die wirklich hochkünstlich arbeiten mit Skulpturen und so, aber die natürlich auch, sagen wir mal, so ein Sensorium haben, auf mögliche Partner zuzugehen, sei es, wenn ein Museum neu gebaut wird, ne? Kunst im öffentlichen Raum dazu zu machen oder der andere, wenn Deutschland stellt ja weltweit auch immer aus und präsentiert sich und da sind auch immer Kunstprojekte dabei, der hat da einen Fuß sehr gut drin. Also da gibt es natürlich auch Leute, die finde ich am Markt sind. Gibt natürlich auch den, ich sag mal, völlig introvertierten Künstler, der nur in seinem Kämmerchen oder in seinem Atelier sitzt oder der genau. Schriftsteller, der nur daheim am Schreibtisch sitzt und hier schreibt und sagen wir auch kaum, wo kaum ein Verlag auf ihn aufmerksam wird, da ist es natürlich schwierig dann.
Ja. Ja, genau, das ist so, ne? Das ist ja so ein bisschen auch mein Thema, dass Leute dann, dass die Sachen rauskommen aus den Schubladen und irgendwie rein ins Digitale und in die digitale Welt dann zumindest mal findbar werden. Ja. Also so nach dem Motto, irgendwo macht im Kämmerchen einer was, was richtig gut ist und der ist auch introvertiert, ja. Aber gib ihm eine Plattform, wo er das publizieren kann, ja? Und das ist das Internet, finde ja. Dann vielleicht den Weg zu ihm, ne? Also den ja. Anschluss
finden. Und da hat das Internet natürlich viel ja. erreicht oder kann man durchs Internet auch viel erreichen, durch die sozialen Medien und so auch eine Öffentlichkeit zu kriegen, wenn man jetzt keine Lust hat, weiß ich nicht, jede Woche 3-4 Mal auf eine Ausstellung zu gehen oder auf ein Treff oder weiß ich nicht, so ein, wo, ja. wo man Unternehmer trifft oder sonst was. Ja. Da hat das Internet schon zu einer, wirkt demokratisierend in dem Bereich.
Demokratisieren, ja. Aber ich glaube, natürlich braucht man beides. Ne? Man muss ja die Künstlerpersönlichkeit irgendwie dann mal getroffen haben und so. Weil es wird schon, also gerade wenn man anschaut, welche Bilderflut auf Instagram und Co., da, was da passiert, was vielleicht auch Kunst ist stellenweise, also ich glaube, dann ist es schon wichtig auch zu sagen, da ist jetzt aber auch eine Person und die hat vielleicht eine Botschaft.
Zum Charisma oder so.
Charisma oder wie jetzt der Harald Kienle aus Nürnberg, Freund von mir, der halt sagt, Mai, ich will halt irgendwas, einen ökologischen Nutzen stiften. Mhm. Ne? Ja, genau, weil du vorhin gesagt hast, es gibt so viele, die nicht davon leben können. Ne? Patrick Breller hat auch mal gesagt, irgendwie die, ich glaube, 95%, also sind Taxifahrer von den Künstlern.
Also nicht unbedingt Taxifahrer, aber sind in anderen Beschäftigungen noch. Ne? Anderen sehr Beschäftigungen, viele sind natürlich auch in Beschäftigungen, die halbwegs passen. Ne? Also wir haben ja hier auch den Studiengang Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus. Mhm. Und wenn ich da anschaue, da sind auch Leute drin, die halt immer gern geschrieben haben und das professioneller machen wollen oder vielleicht als zweites Standbein aufbauen oder vielleicht, wenn es funktioniert, irgendwann mal ganz umsteigen. Und das sind viele, auch Künstler in Berufen wie jetzt Lehrer. Ne?
Genau, Kunstlehrer.
Kunstlehrer viele, oder ne? Kunsterzieher, ne? So wie viele Musiker eben Musiklehrer noch sind.
Ist doch schön. Auch,
und das ist was sich gut ergänzt. Warum soll man das nicht so machen? Ne? Oder Dozenten.
Absolut.
Ne? Genau. Warum soll man das nicht so machen? Man muss ja nicht zwangsläufig freiberuflich als Künstler leben und da von Monat zu Monat mit Hängen und Würgen irgendwie versucht durchzukommen.
Das ist es, da hast du recht, ja, genau. Aha. Es ist ja auch nicht unbedingt das Ziel, jetzt da groß und plötzlich eine Wahnsinnsberühmtheit zu sein. Nein. Ich glaube,
das hat den Anspruch hat ja auch nicht jeder.
Hat nicht jeder, ja. Aha. Genau. Ja, also haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet, was Kunst ist, ja, ne? Schon so ein bisschen angeschnitten. Ne?
Ja, wir kreisen das ein.
Ne? Wir kreisen das ein, ja. Ja. Genau. Kunst schafft Welt neu. Ich finde es so schön, es gibt Projekte in Firmen, auch hier die Akademie für digitale Transformation macht auch viel mit Kunst. Mhm. Hat den Thor van Horn, der da Kunst macht in Unternehmen, ne? Und gerade auch in digital orientierten Firmen, wo die dann künstlerische Kunstprojekte machen, das ist einfach den Horizont erweitert oder weil so Muster durchbricht auch. Ne? Mhm. Ich finde, für mich hat Kunst immer irgendwas damit zu tun, mit dass man mal rumspinnt da. Ne?
Auch ja. Und sich das auch erlaubt und auch erlaubt bekommt.
Genau.
So einen freien Raum mal zur Verfügung gestellt kriegt.
Ja.
Sei es jetzt geistig, sei es auch wirklich ein Zimmer oder ein Raum, in dem man sich austoben kann, ja. Wo man einfach mal eine Idee verfolgen kann, die vielleicht auch versponnen ist. Ne?
Genau.
Also Kunst schafft Welt neu. Wenn ich mir vorstelle, ich komme ja, wie gesagt, vom Schreiben eher her, schreibe Geschichten, schreibe Bücher, Romane. Und für mich ist das dann schon so, wenn ich da wirklich mich mal mit der Geschichte beschäftige und mit Figuren beschäftige, das ist wie das Versinken in eine andere Welt.
Ja, genau.
Also der Leser weiß es natürlich auch, wenn ihn ein Buch packt und mitnimmt, ist er in der Parallelwelt drin. Ne? Ja, und zwar während er liest, aber auch nur ein Stück weit danach. Ne?
Ja,
oder wenn er sich freut, wieder weiterlesen zu können. Ne? Wie geht die Geschichte weiter und so weiter.
Oder ist die virtuelle Realität.
Oder taucht in einen historischen Stoff ein oder in eine fiktionale Welt, Science Fiction oder was auch immer. Und das ist wirklich, da als Schriftsteller schafft man da eine neue Welt und kann da Figuren wirklich zum Leben erwecken. Ne?
Genau. Also man schafft eine virtuelle Realität im Kopf und man braucht jetzt nicht unbedingt eine VR-Brille dazu aufsetzen. Nee, ne? Kann man auch machen. Ne? Ist dann halt vorgegeben. Ne? Und so ist halt die Fantasie noch mit dabei.
Da ist die Fantasie dabei und ja, und 2, 3, 4 Leser lesen ja immer eine Geschichte unterschiedlich.
Unterschiedlich, ja.
Das heißt, wenn du dann den fragst, nach einer Figur, vielleicht ist dem die Figur gar nicht aufgefallen, dafür was ganz anderes.
Und genau.
Oh Mensch, der hat eigentlich recht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Oder wenn man im Lauf von Jahrzehnten vielleicht ein Buch mehrmals liest. Ich habe mich viel mit bestimmten Schriftstellern beschäftigt, die dann völlig unterschiedlich wirken in unterschiedlichen Lebensaltern. In der Pubertät, ne, so aufmüpfig und sonst was.
Aha.
Und dann, wenn man so beruflich arriviert ist, dann liest man das ganz anders, kriegt ganz andere Hinweise aus dem Buch. Und vielleicht, wenn man dann mal so Richtung Pensionierung geht, liest man ein Buch nochmal anders.
Genau.
Also das ist ganz, Leseforschung ist auch was ganz Spannendes. Ne? Wie
werden die eigene Wahrnehmung.
Ja, wie wird es wahrgenommen? Und das ist ja in Bezug auf bildende Kunst genauso. Mhm. Wenn du jetzt mal einen aufforderst, er soll das Bild beschreiben und was er da empfindet oder das da oben, dann wird es der Nächste völlig anders beschreiben, weil er andere Vorbildung mitbringt, weil er andere Sozialisierung mitbringt, anderes ästhetisches Empfinden und so weiter. Und das ist eigentlich das dieses spannende Gefüge, dass das sich jeden Tag neu zusammensetzt. Das ist auch für mich so das Spannende an dem Job hier, dass ich da mit dem allem umgehen kann.
Ja.
Bei aller Verwaltungsarbeit, die ich natürlich auch habe.
Ja, aber da Tür ist immer offen, hier fällt mir
auf. Ne? Tür ist immer offen, Kann jeder reinlaufen. Läuft auch jeden Tag eine Menge an Leuten rein und raus. Das ist oft schon auch, ich sag mal, störend, wenn man was arbeitet. Aber wir haben ja auch jetzt überwiegend Kreative hier, das ist ja immer dann ein neues Erlebnis. Da kommt ein Student und bringt mir wieder einen neuen Druck vorbei. Hier, da zum Beispiel hat einer gebracht, der studiert Grafikdesign.
Oh wow, Homo erectus digitalis.
Aha.
Latein ist rundum vernetztes Wissen in der Regel ungebildet. Nein, auch Social Media, ist das gut? Das ist gut. Ich glaube, das fotografieren wir noch. Das müssen wir. Achso, es ist ein Unikat, ne? 2 von 10.
Ja, der hat 10 Drucke gemacht. Also der macht nebenher so handgesetzte Drucke.
Ja, richtig.
Und
cool. Was studiert der hier? Der studiert hier?
Der studiert hier, hat jetzt gerade eine kleine Auszeit.
Was macht der? Also
Grafikdesign.
Das Grafikdesign.
Ja, Grafikdesign-Studium.
Okay.
Und geht da immer tiefer rein in diese, das ist ja eine richtige Szene, ne? Diese Handpressen und Handdrucke. Ne?
Ja.
Und da hat er das gemacht, da hinten steht noch eins, das ist das Rote.
Der
dann kommt er immer und bringt so ein neues Bild vorbei, was er gemacht hat. Und das finde ich immer toll. Oder schreibt mir über Facebook, ne, wo er gerade sich rumtreibt, in welcher Druckwerkstatt. Das ist ja so eine, wie gesagt, so eine Gemeinde, so, die sich da gegenseitig austauscht.
Die handgemachten Dinge, ne? Craft. Alles, als Gegentrend zur Automatisierung ist es die Craftisierung.
Und da gibt es einen richtigen Markt dafür auch. Ne?
Ja.
Also auch so handgedruckte Bücher, ne? Richtig hochwertig, handgedruckt, vielleicht noch mit Holzschnitten drin oder sowas, wo ein Buch dann 80, 100, 120 Euro kostet. Und da gibt es aber einen Markt dafür.
Ich habe ein handgeschriebenes Buch geschenkt neulich, also von einer Dichterin, da waren Gedichte drin, das Buch gibt es nur einmal, ne? So wie ganz früher, ne? Hat es nur keinen Druck gab. Ne?
Ja.
Das ist natürlich so ein Geschenk.
Als handkopiert wurde, da wurden die Bücher in den Klosterschulen, Klosterbibliotheken saßen dann, weiß nicht, 20 Mönche, die nur Bücher kopiert haben.
Also abgeschrieben.
Abgeschrieben für die Tochtergründungen der Klöster. Also größere Klöster haben ja dann oft so kleinere Klöster gegründet, die dann auch gewachsen sind, natürlich eine Bibliothek gebraucht haben und da wurden die Bücher dann kopiert, abgemalt und abgeschrieben. Irre.
Irre. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Gell?
Ja.
Mei, und heute diese Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, wo sie Informationen verbreitet, Bild, Ton, Text, ist schon irre. Ne? Ja, also drum, ich kann das schon verstehen, diesen Gegentrend zur Entschleunigung, zur Achtsamkeit,
also zu runterkommen,
Dinge,
und zu sich selber finden. Kunst machen ist ja auch immer ein Stück weit zu sich selber finden. Ne? Viele, merkt man, viele kommen ja oft auch in persönlich schwierigen Situationen zur Kunst. Ne? Also weiß ich nicht, jemand aus der Familie stirbt oder man hat selbst eine Erkrankung, wo man jetzt einfach mal aus dem Vollbetrieb rausgeworfen wird ins Nichts. Ne?
Mhm.
Wenn man im Krankenhaus ist oder in der Reha ist und da halt seine Behandlungen hat, aber ansonsten nicht mehr diesen täglichen und das tägliche Unterdampfstehen hat. Und dann sind oft Rückbesinnungen, das hat natürlich auch kunsttherapeutische Aspekte, auf die Kunst, dass man mit bestimmten Formen, Farben arbeitet, um auch zu sich selber zu kommen wieder und Wesentliches für sich selber zu erkennen. Viele beginnen auch zu schreiben in den Situationen.
Ne? Hat ja auch dann was mit Fokussiertheit zu tun und dass man da...
Dass ich mir mal Gedanken über mich selber mache. Wo stehe ich, wo will ich hin? Ja? Mhm. Und oft führt es ja dazu, dass... Oder Burnout-Geschichten. Ne? Mhm. Oft führt es ja auch dazu, dass die Leute dann nach solchen Rekonvaleszenzphasen auch entscheiden, da irgendwie völlig neues Leben zu beginnen. Ne? Wenn es geht, finanziell und so weiter, dass sie sagen... Nee, das tue ich mir nicht weiter an. Ich will nicht wieder in das Hamsterrad rein oder irgendwie sowas.
Ja.
Das ist jetzt aber nicht unser Feld hier. Wir bilden zwar Kunsttherapeuten aus. Mhm. Das ist ein Fachbereich bei uns. Mhm. Kunst- und Gestaltungstherapeuten, die sich genau das zunutze machen. Also nicht nur für Erkrankungen, sondern auch für traumatisierte Patienten zum Beispiel. Mhm. Sagen wir mal, Kinder, die aus Kriegsgebieten hierher kommen.
Hallo.
Hi. Hi. Danke, gut. Wir machen gerade einen Podcast. Also wir können gleich noch ein paar mit einbauen.
Macht ihr nur.
Danke.
Ja, so kommen immer Leute rein. Klar,
da kommen immer Leute rein.
Ja, das ist aber angenehm. Ja. Junge, Studenten, Kollegen, also Kunstdozenten, Literaturdozenten oder das war jetzt eine Kollegin, die Öffentlichkeitsarbeit macht bei uns, die Hanne Warning. Oder vorne meine Kolleginnen vom Studienbüro. Also das macht Spaß, also ist angenehm. Wir haben natürlich auch mit Faber-Castell sehr viel zu tun, machen auch so Produktschulungen und alles Mögliche. Mhm. Auch mit der Internationalität des Unternehmens. Planen wir einen Besuch von einer japanischen Studiengruppe, die kommt für eine Woche hierher. Mhm. Gleich danach kommt eine südkoreanische Studiengruppe hierher. Mhm. Im Mai kommen Kollegen aus Peru, dort bauen wir eine kleine Zweigstelle auf. Also das ist
von der Akademie?
Von der Akademie. Die dritte dann.
Okay.
Wir haben eine in Japan, in Tokio, eine in Beirut, im Libanon.
Okay.
Und jetzt eine in Lima, in Peru dann.
Wird verrückt. Ja. Genial.
Ja, Stein hat schon Kleinode.
Stein, es ist unglaublich. Es ist echt, ich komme auch so gern hierher. Ne? Das hat gerade, also es ist einfach.
Ja klar, dass das eine Fabrik war, die, und das Fabrikgebäude ist ja jetzt etwa 100 Jahre alt. Aha. Das hat damals der Alexander Graf von Faber-Castell, der hierher eingeheiratet hat, aus Castell Rüdenhausen, der entstammt dieser Grafenfamilie aus Unterfranken, Uradel, der hat hier eingeheiratet und der hat dann die meisten Gebäude hier neu gebaut und auf damals modernen Stand gebracht. Und das war so gut, das ist ja wirklich ein massives Gebäude hier, dass das bis heute noch richtig genutzt wird als Fabrikationsgebäude und inzwischen eben als Bildungseinrichtungen. Aber entsprechend sind halt die Räumlichkeiten hier hoch und mit großen Fenstern, also für Kreative, für Künstler ideal. Ja. Und für Ausstellungen natürlich auch. Absolut. Natürlich ein bisschen schräg zugeschnitten.
Ja,
wie mein Büro hier.
Naja, das ist ja wenigstens so wie ein Türmchen. Ne?
Fast nichts rechteckig. Ja, ich habe so ein großes, hohes Fenster rund.
Ja,
ja, das ist fast wie so ein Türmchen.
Ja, genau. Ein Türmchen. Ne?
Thront hier oben am Eingang zu Stein. Ne?
Du hast neulich eine Lesung hier gehabt da in Stein. Ne? Was, dein letztes Buch? Oder?
Ja, genau. Das letzte Buch habe ich vorgestellt. Das zweite schon eigentlich. Zwei neue Bücher, seit ich hier bin.
Okay.
Ein Buch war das Jugendbuch. Das steht gerade hinter dir da. Vargus.
Aha.
Vargus werde zum Wolf.
Vargus werde zum Wolf aus dem Brockmeier Verlag. Uli Rothfuchs.
Genau. Ich glaube, du warst sogar damals da. Das war, das ist ein Jugendroman. Spielt da, wo ich herkomme, in meiner Heimat, in wesentlichen Teilen, im Schwarzwald.
Aha.
Und es geht um ein
Buch zum
Es geht um einen Jungen, der sozusagen die Welt entdeckt, der aufbricht, die Welt zu entdecken, also sehr ein bisschen fantastischen Teilen. Mhm. So eine ganz kleine erste Liebesgeschichte auch spielt da eine Rolle. Und er lernt eben einen guten Werwolf kennen, der ihn da an die Hand nimmt.
Einen guten Werwolf.
Ja, genau, das ist das. Und das letzte Buch, das ich vorgestellt habe, das war dann ein Gedichtband.
Von dir gedichtet?
Ja.
Weil da war ich das, also den guten Werwolf wusste ich, aber die Gedichte sind mir
10 neu. Jahre habe ich da mal zusammengestellt, Gedichte.
Sind und hier? Jetzt, ist das hier das Buch?
Das ist, nee, nicht hier. Ich glaube, das habe ich verschenkt kürzlich.
Könnten wir mal eins draus vorlesen?
Ja. Oder? Ich weiß meine Gedichte leider nicht auswendig.
Drum schreibst du ja, sonst wärst du ja auch
Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich muss ich das dann, dann ist abgeschlossen für mich und blockiert nichts im
Kopf. Raus aus dem Kopf und fertig.
Ja, genau.
Sollen andere doch
Wobei, leben. Also an der Zusammenstellung Gedichte aus 10 Jahren, da habe ich schon ewig dran gearbeitet. Also vor 10 Jahren war dann das letzte, ist glaube ich 2017 erschienen oder 18.
Also gibt es
ewig dran gearbeitet und korrigiert nochmal. Da musste ich mich schon nochmal damit beschäftigen. Ja? Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, wow, das hast du geschrieben. War nicht so schlecht.
Also auch Liebesgedichte oder welche Themen?
Auch.
Es geht um Liebe und um Verzweiflung. Und
ja, Liebe auch manchmal einfach um auch gedankliche Experimente einfach. Ne?
Okay.
Also es muss nicht alles erlebt sein, sondern es können durchaus auch
fiktive
Sachen sein. Ich kann, das gebe ich dir mal. Ich bring mal wieder ein paar mit und wenn wir uns wieder treffen, schenke ich
dir. Und die Bücher in jeder guten Buchhandlung, sage ich,
kriegt man
ein Buch von Uli Rothfuss und dann
kriegt man in den Buchhandlungen. Man kriegt es auch über Amazon. Manche sogar inzwischen nur noch über Amazon, weil sie über die Großhändler nicht mehr lieferbar sind. Verlage halten ja heutzutage die Bücher auch nicht mehr 10 Jahre vor oder so, sondern wenn das dann,
dann
ein bisschen abflacht, der Verkauf, dann, dann werden sie noch über Antiquariate angeboten. Meistens ist es so, dass dann ein großer Antiquar kauft den Rest auf und dann werden sie über Antiquar und über Amazon kriegt man auch antiquarisch Bücher. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das heißt, dann kriegt man sie auch entsprechend günstiger, aber sie sind noch verfügbar. Das ist natürlich auch das Schöne, so sehr ich gegen Amazon eigentlich bin und dafür bin, dass man unsere Buchhandlungen unterstützt und hingeht und weiß nicht, in Zöndorf in der Bücherstube.
Vielleicht kann ich besser dringend in Zöndorf in
der Bücherstube.
Ja, geh auch gerne hin.
Sich anschließen lässt sogar.
Ja, das habe ich, genau, das habe ich dir erzählt, habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, war herrlich. Ne?
Ja, also dass man da sogar einen Kaffee noch kriegt oder sich auch mit einer Buchhändlerin richtig austauschen kann, die eine Ahnung hat, ne? die auch Bücher gelesen hat.
Genau.
Und nicht nur Socken verkauft, ne? Oder Bücher wie Socken verkauft. Ne?
Ja, da gibt es auch in Waldkirchen die Hedi Kunze, eine Legende.
Ja.
Also das ist irre, was die Bücher liest
und wie das die Empfehlung
in einer Minute erzählt die einen Abriss wie ein Trailer, wenn die erzählt.
Und das ist schön. Aber da hat Amazon natürlich jetzt einen Vorteil, dass man auch Bücher kriegt, die sonst auf dem normalen Buchmarkt kaum mehr zu kriegen sind oder schwierig sind, dass man da mal recherchieren kann. Und dann kann man zum Teil, also ich habe mal ein spezifisches Buch gesucht, das war ein musiktheoretischer Artikel, hat mich halt interessiert wegen der Person, die ihn geschrieben hat. Ja. Und das habe ich dann über, ich glaube nicht über Amazon, sondern über ZFAP, das ist so ein anderes Antiquariatstool da im Internet, habe ich dann rausgefunden, dass das in irgendwo in Kalifornien ein Antiquariat hat, das Buch stehen bei sich in Antiquariat.
Steht es dann im Regal?
Und ich konnte das bestellen und habe das 14 Tage später zugeschickt gehabt.
Das ne?
Und das ist natürlich schon klasse. Also Digitalisierung, da hat es echte Vorteile. Weil sonst hätte ich das nie gekriegt. Ne?
Das ist richtig. Ja.
Das hätte ich nie gekriegt. Man kriegt auch viele digitalisierte Sachen inzwischen ne, in Bibliotheken, die digitalisieren ihre Bestände ja nach und nach. Ich recherchiere gerade für ein neues Buch und da muss ich, also so gut es geht bei dem Job hier, aber da muss ich halt schon auch auf Archive zurückgreifen und so. Und da hat man inzwischen einen Vorteil, du brauchst oft gar nicht mehr hingehen. Es sind viele Sachen digitalisiert, die man dann im Internet findet. Manchmal ein bisschen schwierig, winkelig, bis man hinkommt, aber dann hat man plötzlich so ein digitalisiertes Buch vor sich. Manchmal kostet es auch, aber nicht so sehr viel, das geht dann schon. Aber oft sind die Dinge richtig frei und offen, dass du da reingucken kannst. Also die Protokolle vom Reichstag in Berlin 1914.
Ja.
Das ist ja irre, das ist digitalisiert. Ja, ne? Und das findest du da, die Diskussionen. Da müsste ich jetzt sonst eine Woche Urlaub nehmen, nach Berlin reisen, in dem Archiv da rumstöbern.
Ja.
Kann vielleicht die Schrift gar nicht richtig lesen, muss nur einen mitnehmen, der da das lesen kann, so handschriftliche Geschichten und so.
Ja.
Und so ist es schon digitalisiert. Also das ist schon klasse.
Und auch so ganz alte Bücher könnte man dann ja auch, wo man zum Teil also schwer lesbar sind aufgrund der alten Schrift, wird sowas auch digitalisiert?
Also es gibt beides, das gibt es digitalisierte, wie sie waren damals, da wird ja kopiert, eingescannt, wie auch immer und es gibt auch transkribierte, also dass das praktisch neu herausgegeben wird und dann über auch so Internetdruckereien dann abrufbar ist, also dass du dann das bestellst bei Amazon oder wo auch immer, dass du das bestellst und dann wird das im Prinzip nur für dich gedruckt. Aber zum annehmbaren Preis. Also das liegt jetzt nicht jenseits von gut und böse 20, 30 Euro oder sowas. Ne?
Okay. Wenn jetzt jemand Lust kriegt, vielleicht hat durch das Gespräch gesagt, Mensch, ein Buch schreiben, ne? Gibt, glaube ich, viele, die das schon auch so auf ihrer Bucketlist haben. Ne? Wie fängt man an? Hast du einen Tipp für jemanden, der sagt, ich wollte schon lange mal ein Buch schreiben?
Hängt natürlich immer davon ab, um was es geht. Sehr viele kommen und sagen, ältere Leute zum Beispiel, die sagen, ich habe viel erlebt im Leben, ne? Bis ja. ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Ich würde ja. auch gern meiner Familie mal irgendwas lassen. Ne?
Ja.
Also
ja.
und das zwar rechtzeitig machen, solange ich noch fit bin, was ja. lassen, wo die auch später oder die Enkel oder Urenkel dann auch noch eine Erinnerung an den Großvater, Urgroßvater noch weiter haben.
Ja.
Und aber wie mache ich das? Ich habe so viel erlebt, ich vergleiche es immer mit, da gibt es auch diese Schränke zum Beispiel, so Schränke mit sehr vielen Schubladen.
Ja. Ne?
Ich habe so viele Schubladen mit Geschichten.
Ja.
Das ist einmal verschiedene Liebesgeschichten vielleicht.
Ja.
Dann beruflich verschiedene Ansätze oder Winkel, die ich gemacht habe.
Ja.
Dann einfach wichtige Leute, wichtige Wegbegleiter durchs Leben. Das sind alles einzelne Schubladen.
Ja.
Wie kriege ich denn das zusammen zu einer Geschichte? Ne?
Ja, genau.
Und da gibt es natürlich Tipps, wie man das anpacken kann.
Tipps
ne?
fürs ja. Kreative Schreiben.
Ja, dass man sich erstmal eine gewisse Struktur macht. Hm. Schreiben ist ja nicht nur hinsitzen und anfangen zu schreiben und am Schluss hat man den tollen Roman.
Ja.
Das war vielleicht mal ein Kafka, der das ja. einer von, weiß ich nicht, Tausenden, der das kann, der das okay. alles im Kopf dann aufbereitet. Ne? Ich persönlich muss auch so arbeiten, dass ich mal, auch wenn ich immer wieder was anderes dazwischen machen muss, hier in der Arbeit oder meinen Unterricht, den ich hier an der Akademie mache, dass ich mir schon zum Teil digital, zum Teil auch wirklich haptisch zum Anfassen Dinge, Strukturen anlege, an denen ich dann nachher auch nach einer gewissen Zeit und einer minimalen Einarbeitungszeit wieder weiterarbeiten kann.
Aha, okay.
Und wichtig ist dann auch vielleicht, sich auch wirklich mal eine gewisse Zeit einfach ganz rauszunehmen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also sag, jetzt nehme ich mir mal eine Woche Zeit, fahre in Schwarzwald oder im Bayerischen Wald und beschäftige mich mit dem, wie ich das anpacken will.
Hm.
Und dann ist es bei so einer biografischen Geschichte immer gut, mit einem einfach anzufangen. Dass ich sage, auf was konzentriere ich mich, was war vielleicht das Wichtigste für mich im Leben?
Mhm.
Ein Wegbegleiter, der mir so in einer entscheidenden Phase, weiß ich nicht, nach dem Studium, gesagt hat, Mensch, mach das und das weiter und der mich da ein bisschen an der Hand genommen hat und da was anfange zu beschreiben. Und dann ist es hochinteressant, gibt es auch Gehirnforschungen drüber, gibt es ja solche Assoziationsketten, dass sich plötzlich was in Gang setzt und so eine Figur vielleicht eine gewisse Dynamik kriegt. Ne?
Mhm.
Und ich Verknüpfungen dann habe, vielleicht sogar mehr als mal lieb ist, wo ich weitermachen kann dran.
Mhm.
Da kann man sich ja mal verirren, da muss man sagen, okay, das war ein falscher Weg,
genau.
Gehe ich wieder zurück. Und probiere es nochmal. Da gibt es natürlich auch Kurse, die man besuchen kann. Wir haben ja hier bei uns das Studium Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus, wo die das richtig professionell lernen. Wie führe ich eine Figur durch einen Roman, dass die spannend bleibt und dass die sich entwickelt, ne? Wie im Leben auch sich entwickelt und nicht einfach nur blass und gleich bleibt. Oder wie mache ich einen Spannungsbogen, dass ein Buch insgesamt spannend bleibt, dass ich auch nach 200 Seiten noch reingucke. Oder wie führe ich Dialoge? Ne?
Ja.
Das ist ja nicht, wie jetzt wir uns miteinander unterhalten, sondern das muss ja dann in der Literatur schon ein bisschen fokussierter sein.
Mhm.
Also sowas lernen die dann schon professionell, aber den Anspruch hat ja jetzt auch nicht jeder, das so zu machen.
Mhm. Okay. Ja. Ja, stark. Mensch, das macht Spaß, mit dir zu quatschen. Du bist der Erste, du hast ja bei meinem eigenen Buchprojekt quatschen.de, bist du ja der, so einen wertvollen Beitrag geliefert schon über Kunst. Es war ja wirklich nötig, dass du jetzt...
Ja, das steht bei mir auch daheim. Und zwar nicht eingereiht zwischen anderen, sondern so, dass man sieht.
Dass man sieht, ja. Das stimmt, ja. Kirill Kogan ja auch schön gezeichnet. Und
ja.
Schöne Folie und so weiter.
Ja.
Mensch, also Kunst... Es ist also, ja, ich fühle mich schon auch als Künstler, muss ich sagen, also so Künstlerseele. Ne? Ich finde auch das hier,
diesen Lebenskünstler
oder auch dieser Podcast ist jetzt auch Kunst. Ne?
Ja.
Und dass da mal das Fenster aufgeht oder jemand reinkommt, das gehört halt dann einfach
dazu. Ja.
Das gehört dazu, ja.
Das gehört dazu, das ist richtig.
So ein Bild, ne? Wo man sagt, keine Ahnung, es gibt ein buntes Bild und
gerade
Linien, schräge Linien.
Ja. Ist natürlich im Moment... Jetzt ist Freitagnachmittag, ne? So um 3 oder sowas. Da ist natürlich auch entsprechend wenig los. Ne?
Ja.
Unter der Woche, so sagen wir mal Dienstag morgens oder so oder Mittwochnachmittags, da ist natürlich richtig Vollbetrieb hier. Ne?
Ja.
Richtig, wir haben ja zum Teil am Wochenende 120, 150 Leute hier im Haus. Mhm. Ne? Insgesamt 300 Studenten rund an der Akademie hier in Stein. Das unterschätzt man auch. Das ist ja durchaus vergleichbar auch mit anderen Institutionen im Kunstbereich, die auch nicht mehr Studenten haben.
Genau.
Bei uns halt eher der Fokus aufs berufsbegleitende Lernen. Das heißt, stark die Wochenenden einbezogen, aber auch Vollzeitstudium haben wir
untergebracht. Wie lange bist du jetzt hier schon an der Akademie?
Ich bin jetzt fast fünfeinhalb Jahre hier.
Also
2013. Ende 2013 bin ich gekommen und jetzt 5 Jahre hier.
Ja, und du warst ja vorher?
Vorher war ich ein Semester lang an der Universität in Bochum, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, sage ich mal. An der Universität selber und am Lehrstuhl schon, das war toll, aber die Gegend, das war nicht meine, das habe ich sehr schnell gemerkt. Und das ist auch.
Schon in Franken,
ja. Ja, das ist schon weit weg, ich bin eher der süddeutsche Mensch,
ja,
muss ich schon sagen. Ja, ist nicht unbedingt Franke, man hört es vielleicht.
Aber süddeutsch.
Ja. Schwabe und aus dem Schwarzwald und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie nach Süddeutschland zurück und als sich die Gelegenheit geboten hat, fand ich das schon passend, nach wie vor. Und davor war ich aber fast acht Jahre als Rektor von der Fachhochschule in Berlin.
Genau.
Aber die Fachhochschule in Berlin, die wir aufgebaut haben, zur staatlichen Anerkennung gebracht haben, die hatte eben Studienzentren in Stuttgart und in Köln.
Aha.
Und ich konnte mein Rektoratsbüro in wesentlichen Teilen in Stuttgart führen und musste nur alle 2 Wochen nach Berlin, was auf Dauer gesehen natürlich trotzdem lästig ist. Ne? Ja. Wenn man alle 2 Wochen für 3 Tage nach Berlin muss, ist das was anderes, als wenn man da mal so Kurztrips nach Berlin macht, um Berlin genießen zu können. Ne? Aber es war okay. Also,
ist ja irre, wie die Romanfigur Uli Rotfuß sich entwickelt hat, weil du warst ja am Anfang des Romans Polizeibeamter, oder?
Ich war mal Polizist. Ganz am Anfang war ich sogar Bundesgrenzschutzbeamter, also BGS-Beamter. Das ist ja damals schon Polizei des Bundes gewesen.
Ja.
Und ich habe mit 16 wollte ich aus dem Gymnasium raus und wollte unbedingt Polizist werden. Meine Eltern haben mich angeguckt und so, aber sie haben das dann akzeptiert. Und ich bin mit 5 in die Schule gekommen, war so jung, mit der mittleren Reife schon fertig, dass ich mit 15 schon fertig war. Und da hat einen noch niemand zur Polizeiausbildung genommen. Baden-Württemberg hat erst mit 17 eingestellt, habe ich auch die Aufnahmeprüfung gemacht und der BGS, Bundesgrenzschutz, hat mit 16 eingestellt. Okay. Deswegen bin ich dahin nach Coburg. Damals schon nach Franken, Oberfranken, nach Coburg mit 16 von daheim weg. Also wenn ich mir das heute vorstelle, meine Kinder, die jetzt mit 16 aus dem Haus so geben, ne, die ganze Woche weg oder manchmal auch 2-3 Wochen, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ne. Aber ich bin danach, habe die PGS-Ausbildung gemacht, damals noch an der innerdeutschen Grenze und an der tschechischen Grenze mit Grenzstreife und weiß ich nicht was alles, bei meterhohem Schnee. Und habe das dann gemacht, wurde aber dann recht schnell. BGS gibt es ja gar nicht mehr, heißt heute Bundespolizei.
Ne? Jawohl, genau.
Es gibt ja auch da in Coburg kein BGS mehr, gibt ja auch keine Grenze in dem Sinne mehr, die beschützt werden müsste.
Genau.
Die haben sich ja dann verlagert auf Flughäfen und Bahnhöfe und weiß ich nicht, was alles die Bundespolizei inzwischen macht. Und bin dann aber früh versetzt worden nach Baden-Württemberg zurück, nach Baden-Württemberg zur Landespolizei, weil mein Vater früh verstorben ist und dann musste ich eben auch für Geschwister und so da sein und für die Mutter und konnte dann eben sehr heimatnah dann meinen Beruf ausüben. Habe aber dann irgendwann gemerkt, ich will doch irgendwie weitermachen, das reicht mir nicht. Ne? Habe immer geschrieben, auch damals schon.
Weil es heißt ja nichts Künstlerisches.
Das war gar nicht so einfach. Das war ja eher hierarchisch und damals, muss ich das vorstellen, das war 81, 82.
Ja.
Also das ist über 30 Jahre her, 35 Jahre her, da war das noch hierarchischer und noch eingeschränkter möglich. Und wenn da jetzt so ein Vogel kommt, der da plötzlich Bücher schreibt oder vielleicht sogar mal einen Literaturpreis gewinnt, da wirst du schon schräg angeguckt. Ne? So in der Hierarchie drin, aber auch von der Öffentlichkeit. Das ist für einen Polizist, der schreibt.
Ja.
Inzwischen gibt es das ja. Da gibt es mehr Leute, die vielleicht mal Krimis schreiben oder sowas.
Ja.
Inzwischen gibt es da schon eine ganze Szene, auch eine künstlerische Szene innerhalb der Polizei, auch ein bisschen gefördert wird.
Oder auch Aussteiger hier.
Genau. Oder das,
Girlie, ne? Dieses
Aber damals war das schon nicht ganz einfach. Ja. Und da habe ich mir halt überlegt, dann habe ich neben dem Beruf erstmal Fachhochschulreife nachgemacht. Also ich war im Schichtdienst bei der Polizei, habe Fachhochschulreife nachgemacht, bin da abends immer oder nachts habe ich dann die Wache besetzt. Ne? Die anderen sind Streife gefahren und ich habe nebenher mein Mathebuch da anguckt, dann Biologie gelernt und sowas, weil ich samstags dann immer Unterrichte hatte und habe dann Fachhochschulreife gemacht. Und zum Glück bestanden und bin im Beruf geblieben. Gut, habe ich auch gemacht, damit ich im Beruf schneller aufsteigen kann, ne? Den gehobenen Dienst da machen kann.
Genau.
Weil wenn ich das über die Laufbahn innerhalb der Polizei hätte machen wollen, hätte das ewig lang gedauert. Und habe das dann gemacht und dann habe ich aber immer mehr geschrieben, erste Erfolge gehabt, erste Publikationen. Und hab gemerkt, mir fehlt das Hintergrundwissen, Philosophie, Literaturgeschichte und so. Ja. Und habe dann in der Schweiz ein Studium gefunden, deutsche Sprache und Literatur, ein Diplomstudium, das man nebenberuflich machen kann. Und dann war ich da schon gewöhnt, nebenher lernen, habe einfach weitergelernt.
Ja.
Bin dann irgendwann dazwischen beruflich zur Kripo gewechselt. Und habe weitergelernt und habe dann in der Schweiz das Studium gemacht, auch dann samstags immer in die Schweiz gefahren, nach Zürich. Gut, von Schwarzwald aus ist nicht so weit, aber trotzdem. Und habe dann die Diplomprüfung dort gemacht, die einzige, die ich wirklich mit einem super Ergebnis auch absolviert habe. Und weitergeschrieben. Und dann habe ich aber innerhalb der Polizei das Fachhochschulstudium gemacht zum gehobenen Dienst. Diplomverwaltungswirt war dann Kommissar und Oberkommissar sogar. Oberkommissar war ich.
Ja.
Und habe aber an dem Studium so eine Lust gekriegt, weiterzulernen, dass ich dann gesucht habe, ein Aufbaustudium, habe dann einen Master gemacht in England. In England, in Sozialwissenschaften, in Leicester an der Universität. Das war eben auch ein Modell, wo man über Studienbriefe einiges machen konnte und immer über kompakte Phasen, die aber länger waren. Die waren mal 2 Wochen. Dann musste ich halt nach England gehen. Da wurde ich dann von der Polizei unterstützt, die in denen sie gesagt haben, du kriegst da immer Urlaub und wir unterstützen das. Und habe dann einen Förderer und eine fördernde Einrichtung gefunden, indem ich aus dem normalen Polizeidienst, da war ich inzwischen schon als stellvertretender Sprecher, Polizeisprecher tätig, also nicht mehr im operativen Dienst, so mit Ermittlungen, ich habe dann Pressestelle und so weiter, konnte ich mich schon ein bisschen ausleben, aber bin dann zur Fachhochschule der Polizei gewechselt, konnte das akademische Auslandsamt aufbauen, das war auch schön, also mit anderen Polizeihochschulen im Kontakt sein, in Ungarn und weiß ich nicht wo, in Frankreich. Und einen ersten Lehrauftrag dann hatte ich im Bereich Kriminalsoziologie, weil ich das ja studiert hatte, Sozialwissenschaften, habe dann einen Master gemacht und immer weitergeschrieben, Kulturprojekte organisiert, Netzwerke aufgebaut und wurde dann von meiner Stadt, in der ich also unsere Kreisstadt, wo ich geboren bin und wo ich dann später immer gelebt habe, wurde ich dann zum Kulturdezernenten gewählt. Also praktisch Leiter von der Kulturverwaltung innerhalb der Stadtverwaltung mit Bildung und mit Tourismus noch. Habe Verantwortung bekommen für ein großes Festival über Hermann Hesse mit riesen Veranstaltungen und von Freilichtspielen, Theaterspielen. Und das war so der Einstieg in verschiedene Kunstbereiche, Theater, dann die Beschäftigung mit dem Hesse, dann natürlich weiter die eigene Beschäftigung mit der Literatur, auch mit Museumsbereichen. Also, und dann vor allem auch viel Erfahrung bekommen im Bereich Verwaltungsarbeit. Also ich musste dann natürlich auch Budgetverhandlungen machen und Personalverhandlungen, alles Mögliche.
Ja.
Was mir dann für meine späteren Tätigkeiten als Rektor von der Hochschule oder hier jetzt bei Faber-Castell auch sehr zugute kommt und kam.
Ja.
Ja, so war das dann. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt aufzuhören, studieren. Ja, warum? Es gibt ja nebenberuflich Möglichkeiten und ich habe dann auch schon an anderen Hochschulen noch unterrichtet und habe dann in Wien und das war so eine Kombination mit der Slowakei noch ein Promotionsstudium gemacht.
Stark.
Ja, im Bereich, da habe ich dann Philosophie, Kunst und Kulturwissenschaften noch dazu genommen.
Okay.
Einfach um das insgesamt abzurunden. Insofern muss ich sagen oder darf ich sagen, das was ich jetzt hier mache, ist im Prinzip, da bringe ich alles zusammen, Verwaltungsarbeit, Netzwerke aufbauen, die ich nutzen kann, dann Erfahrungen im Kunstbereich, im Museumsbereich, im Verwaltungsbereich, im Schreiben. Ich konnte ja dann auch aufgrund der eigenen Biografie diesen Studiengang literarisches Schreiben hier noch mit ansiedeln, den gab es vorher nicht, dem Kunstbereich. Das war ja schon da und auch Design war ein Stück weit schon da. Dann Erfahrung im Hochschulbereich, im Aufbau von Studiengängen. Das haben wir dann ja hier auch zur Akkreditierung bringen müssen, damit das ein Hochschulgrad an Anerkennung hat und so weiter. Also insofern ist das hier alles dann letztlich zusammengeflossen.
Genau, das ist auch ein Gesamtkunstwerk, was du da, dein Leben, wenn man das so anschaut und was dann da dabei rauskommen ist.
Ja, und das habe ich vorhin gemeint damit. Wenn ich jetzt mal sagen würde, ich möchte was hinterlassen von meinem eigenen Leben, gut, da kannst du vorne anfangen, aber wahrscheinlich hättest du dann bis zum Alter von 30 schon irgendwie 15 Bände, ne? Wenn du alles beschreiben würdest. Genau. Du musst ja selektieren.
Ja, das ist ja das.
Auch was ist spannend, ne? Ist spannend auch für Nachkommen oder für potenzielle Leser und so.
Ja.
Vor der Aufgabe steht letztlich jeder Schriftsteller. Auch ich jetzt recherchiere gerade ein Thema, historisches eher, und da kommst du auch vom Hundertsten zum Tausendsten, ne? Du brauchst im Hintergrund, damit du weißt, über was du schreibst, auch einfach nichts Falsches erzählst. Aber du kannst es natürlich nicht alles eins zu eins in ein Buch reinpressen. Ne?
Genau. Das, man muss weglassen, die
Kurse. Vor dem Thema stehen auch unsere Bachelorstudenten, wenn sie eine Bachelorarbeit machen.
Ja, ja.
Ne? Die wissen ja auch viel mehr, als sie dann in diese Arbeit mit ihren, weiß ich nicht, 40 Seiten plus das Praxisprojekt reintun können. Ne?
Was lässt man weg, ist immer
die Frage. Ja, genau.
Ja. Mensch, schön. Super. Also das ist bestimmt sehr inspirierend. Für den einen oder anderen, sich da ein bisschen rein zu vertiefen in das Thema, wo kann ich für mich die Kunst entdecken, ja. Ich glaube, es war noch nie so wichtig wie in der heutigen Zeit, die Dinge.
Naja, wir haben ja vorhin gesagt, meine Tür ist immer offen. Wenn das jetzt Leute hören, die gerne mal kommen wollen und ein bisschen diskutieren oder hier reinkommen, die sollen ruhig kommen.
Willkommen in
die Tür ist offen. Ich hoffe, dass dann natürlich jetzt nicht am Montag oder am Freitag, nächsten Freitag, dann 200 Leute hier vor der Tür stehen, wie man das manchmal bei so.
Wir machen einen Flashmob.
Bei so versehentlichen Facebook-Einladungen oder so.
Das machen wir.
Nein.
Ja, Spaß wär's, ne? Also wenn jemand auf die Idee kommt, das zu organisieren, viel Spaß. Ansonsten unten einfach hier. Vierter Stock sind wir hier, ne?
Ja.
Ich laufe immer, der Appell gleich, lauft mit der Treppe, gell? Statt Aufzug.
Das ist auch die historische Treppe, also die ist bestimmt seit 100 Jahren die gleiche.
Ach, herrlich.
Ja. Herrlich, ja, und wie der Aufzug da eingebaut wurde, klasse, gell?
Ja, schön, dieser Glasaufzug. Ich bin aber auch jetzt ganz bewusst die Treppe raufgelaufen und laufe sie jetzt auch gleich wieder knarrend runter.
Ja.
Und also ich sage jetzt schon vielen Dank. Wir sind, glaube ich, jetzt gut durchmanövriert.
Also,
durch das Kunstthema.
Ich freue mich drauf, das anzuhören, was ich da alles erzählt habe.
Ja, also vielen, vielen Dank, lieber Uli, für deine Zeit.
Dankeschön.
Und ach so, jetzt noch vielleicht, wenn man was über dich wenn man was über dich sehen will, also zum einen, ich gebe einfach deinen Namen ein, oder?
Ja.
Uli Rothfuss, Professor, oder Uli Rothfuss bei Google und dann...
Bei Google und dann kommt schon.
Soziale Medien, wo kann man dir da folgen? Oder?
Ich bin eigentlich auf Facebook. Instagram, aber da mache ich nicht viel.
Ja, okay.
Aber auf Facebook im
Wesentlichen. Facebook ist so.
Ja, genau.
LinkedIn, Xing und sowas weniger.
Xing auch. Xing bin ich auch.
Aha.
Und ansonsten hier über die Website von der Akademie Faber-Castell findet man natürlich auch.
Wie ist ganz die Adresse?
Neue Website. Akademie Faber-Castell, jeweils mit Bindestrich dazwischen.
Akademie-Faber-Castell.de.
So,
da schauen wir drauf.
Ja, genau. Also. Und dann habe ich eine eigene Website auch noch, auch
uli-rothfuss.de. Genau. So verbleiben wir. Also vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ich danke dir, Mensch.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Immer für was Spannendes Gutes.
Immer am Quatschen. Also, ich drücke hier mal wieder die Stopptaste.